Deutschlandfunk Kultur Rang 1.
Eins kann man der Pandemie schon jetzt zugutehalten. Sie hat das Bemühen der Theater um alternative Aufführungsformen enorm beschleunigt. Seit dieser Spielzeit gibt es eine Handvoll fester Stellen an Theatern, die sich mit digitalen Themen befassen. So wurde am Staatstheater Augsburg im Herbst erstmals eine Projektleiterin für digitale Entwicklung eingestellt. Auch im freien Berliner Produktionshaus Hebbel am Ufer wird nach neuen Formen für das Theater gesucht. Hier hat man sich im vergangenen Frühjahr eine digitale Bühne zugelegt, das HAU4. Ein Ort für digitale Experimente. Dramaturgin für Digitales dort ist Sarah Reimann. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Frau Reimann, Theater und Netz, die waren sich lange nicht so richtig grün, dass das einfache Abfilmen von Aufführungen kein Ersatz und auch keine Lösung für das echte analoge Theater sein kann. Das hat sich ja inzwischen auch rumgesprochen. Sie sind jetzt Dramaturgin für Digitales. Hat die Pandemie damit zu tun?
Ja, also ich kann vielleicht anfangen damit zu erzählen, dass uns die Fragen, wie sich die Gesellschaft eigentlich verändert durch den digitalen Wandel, in dem wir ja nun alle schon ziemlich fest drinstecken, schon lange beschäftigt. Was jetzt neu im letzten Jahr dazugekommen ist, ist natürlich die ganz konkrete Produktion von digitalen Projekten, digitalen Kunst.
Wir erinnern uns ja auch an Bemühungen von Chris Derkorn, der die Volksbühne kurz geleitet hat in Berlin. Der hat eine digitale Bühne auch damals eingeführt. Oder an wesentlich ergebnisstärkere Experimente wie am Schauspiel Dortmund unter der Leitung von Kai Voges. Jetzt haben Sie diese vierte Bühne eröffnet, das HAU4. Da gibt es neben Videos und Vorträgen und Festivals gab es im vergangenen Jahr auch so ein 12-Stunden-Live-Event mit dem Kollektiv Gobsquad, bei dem Akteure in der ganzen Stadt unterwegs waren und live zugeschaltet wurden. Warum dennoch braucht man eine extra digitale Bühne? Man könnte solche Arbeiten ja auch einfach auf der Seite des Hauses darstellen.
Also für uns ist das HAU4 tatsächlich eine Erweiterung von dem Programm sozusagen Theater, Performance, Bildende Kunst, Musik und Diskurs, das wir sonst auf den Bühnen von HAU1, HAU2, HAU3 haben. Aber ich denke, dass die Funktionsweisen und auch die Inhalte, wenn man sich jetzt digitalen Themen widmet, wirklich ganz speziell sind. Und uns interessiert da einfach Formen, die ganz genau für diesen virtuellen Raum gedacht sind. Das heißt, es sind jetzt, wie Sie schon gesagt haben, Filme und Videos oder natürlich auch Performances, die live stattfinden und dann übertragen werden können. Aber uns interessiert eigentlich auch die Nutzung von zum Beispiel digitalen Plattformen, die es bereits gibt und die man künstlerisch auch mit aufgreifen kann. Also diese Formen, die extra für den digitalen Raum produziert werden und konzipiert werden, das ist eigentlich unser Interesse mit HAU4. Und HAU4 ist tatsächlich im Moment noch eine Baustelle. Wir arbeiten da weiter dran, dass auf der Webseite dort tatsächlich eine digitale Bühne entsteht mit Foyer und Kassenhalle und was sonst so zum Theater dazugehört.
Ja, im September gab es einen Online-Hackathon, bei dem wurden Utopien für das Theater der Zukunft entwickelt. An diesem Wochenende jetzt startet ein Podcast, der sich mit dem digitalen Theater beschäftigt. Diesen Hackathon, den gerade erwähnten, den haben Sie, Frau Reimann, mitveranstaltet. Bevor wir darüber reden, was da bei Ihnen los war, lassen Sie uns kurz in einem Ausschnitt aus dem gerade erschienenen Podcast erklären, was das ist, ein Hackathon.
Hackathons oder auch Codefeste kommen ursprünglich aus der Soft- und Hardwareentwicklung. Programmierwettbewerbe, in der unter Zeitdruck innovative Lösungen zu kniffligen Problemen erarbeitet werden sollen. Der bekannteste Hackathon im letzten Jahr war wahrscheinlich der Wir vs. Virus Hackathon der Bundesregierung, bei dem im März 2020 Problemlöserinnen und Problemlöser aus der Tech- und Kreativbranche, aber auch sozial engagierte Bürgerinnen und Bürger dazu eingeladen waren, sich online zu engagieren und funktionierende Prototypen und Lösungsansätze, digital und analog, für gesellschaftlich relevante Fragestellungen im Hinblick auf die Corona-Krise zu entwickeln. Beim HAU Online Hackathon, zu dem sich insgesamt 66 Einzelpersonen angemeldet hatten, ging es zwar auch um das gemeinsame Gestalten, auch von Lernprozessen, aber weder ums Programmieren noch um Prototypen.
So, jetzt wissen wir grob, was ein Hackathon ist. Was genau ist denn dann im HAU passiert?
Also die Entwicklung zu diesem Online-Hackathon, den wir im September gemacht haben, war so, dass wir im März das Festival gehabt haben, Spy on Me, künstlerische Manöver für die digitale Gegenwart, und dort sehr schnell das analoge Programm in ein digitales umgewandelt haben und uns dann im Machen eigentlich nochmal das Bedürfnis gekommen ist, dass wir uns nochmal Zeit nehmen tatsächlich, um uns nochmal zu fragen, was kann digitales Theater eigentlich sein, und dafür einfach auch nochmal Ausschau zu halten, sozusagen in die Stadt, woran arbeiten Künstlerinnen, Hackerinnen, Programmiererinnen oder andere Leute, die sonst auf Plattformen unterwegs sind eigentlich. Und dafür war dann die Idee des Hackathon, also dass wir einen Open Call gemacht haben, wo sich Leute anmelden konnten mit einer Idee, die sie gerne im Rahmen dieses Hackathon und in der anschließenden Residenz bearbeiten wollten. Das war also die Idee, dass wir im HAU 3 tatsächlich ein Forschungslabor einrichten, um dort an diesen Fragen, die uns irgendwie alle beschäftigt haben zu dieser Zeit und die auch lange noch nicht beantwortet sind, konkret arbeiten zu können.
Und was würden Sie sagen, waren dann die besten Erkenntnisse aus diesem Hackathon?
Ich würde sagen, die Erkenntnis von dem Hackathon war erstmal, dass es wirklich eine ganz tolle Atmosphäre war, wo sich Leute, die sich vorher nicht gekannt haben, zusammengesetzt haben und sozusagen Ideen entwickelt haben, die wirklich interdisziplinär waren, weil ich glaube, das ist total wichtig, wenn wir über digitale Projekte im Theater reden, dass da wirklich ganz viele verschiedene Bereiche zusammenkommen müssen. Und dann wurden am Ende dieses Wochenendes, es war ein Wochenende lang, 3 Projekte ausgesucht. Und was diese Projekte eigentlich alle sehr beschäftigt hat, ist, wie kann ich den virtuellen Raum und den Theaterraum miteinander verbinden und auch, wie kann ich ihn eigentlich möglichst zugänglich machen. Das war vor allen Dingen für die 3. Residenz, die wir jetzt im Dezember hatten. Die haben ein Online-Rave veranstaltet, wo sie sozusagen ganz explizit sich zur Aufgabe gestellt haben, einen Raum zu gestalten, wo nicht normative Körper sich wohlfühlen, wo Menschen mit Behinderungen eintreten können, wo sie mitgestalten können. Das war eine Erkenntnis, dass diese digitalen Mittel da eine gute Möglichkeit sind, möglichst zugängliche Projekte zu veranstalten.
Jetzt haben Sie ein schönes Stichwort genannt, Foyer Kassenhalle nachgestalten. Also Sie sagen, da entsteht eine neue Bühne, eine digitale Bühne auf H4. Meine Erfahrung in diesen vergangenen Monaten ist ja, Theater im Netz funktioniert für mich am besten in so Live-Momenten. Das ist der Moment, den ich jetzt gefühlt wirklich nur mit den anderen erlebe, also so eine Live-Premiere. Wenn ich also im Foyer-Chat schon mal vor Beginn der Aufführung mit ganz wildfremden Leuten chatte und Grüße aus der ganzen Welt kommen und dann auch am Ende der Vorstellung gibt es dann so einen virtuellen Applaus, man bewertet dann mit Emojis oder kommentiert noch in irgendeiner Form, wie man die Aufführung fand. Und dabei ist mir aufgefallen, dass das ja eine ganz neue Form von Zuschauerschichten zum einen erreichen könnte, schon alleine aus lokalen Gründen, dass die Leute weltweit zuschauen können. Aber auch, dass es ein tolles Feedback zurückgibt für die Macher der Produktion und dass man vielleicht auch jüngere Leute erreichen kann. Welche Erfahrungen haben Sie denn damit gemacht?
Ja, ich glaube, dass diese Interaktion oder diese Kommunikation zwischen dem Publikum, das in diesem Fall meistens zu Hause ist, und den Künstlerinnen wirklich total wichtig ist. Deswegen war es eigentlich auch eins der ersten Sachen, die wir gemacht haben im digitalen Bereich, war eine Workshop-Reihe. Gemeinsam mit Digital Feminism haben wir eine Workshop-Reihe gemacht und die hat auf Discord stattgefunden. Das ist eine Plattform, die vor allen Dingen sonst Gamer zum Austausch nutzen. Und da haben sie tatsächlich durch einen Input, aber auch wirklich ganz explizit, wie das sonst auch ist bei Workshops, wo man mitmachen wollte, etwas lernen konnte, sozusagen mit einer Gruppe von Leuten zusammengearbeitet. Und ich glaube, das ist tatsächlich total wichtig, dass wir gucken, in welchen Kanälen, durch welche Möglichkeiten können wir vor oder nach dem Programm miteinander in Austausch kommen. Das sind Chats natürlich genauso, aber natürlich auch manchmal einfach das Gespräch über Videoplattformen und so weiter.
Das Theater Augsburg, wo es ja diese Projektleiterin für digitale Entwicklung seit Herbst gibt, hat ja in der Pandemie angefangen, VR-Brillen auszuleihen, sodass man Virtual Reality zu Hause erleben konnte auf dem Sofa und da die Bühnen besuchen konnte. Ich habe mich gefragt, in der ganzen Zeit der Pandemie bis jetzt, warum gibt es eigentlich so wenig solche VR-Geschichten, wo Leute sozusagen sich eine virtuelle Welt nach Hause holen können. Liegt das möglicherweise daran, dass Häuser wie ihr es zum Beispiel gar nicht den Etat dafür haben? Also ist das einfach noch zu teuer oder zu wenig entwickelt?
Ich glaube, das ist nicht unbedingt eine Frage des Etats, sondern wirklich, also nicht jeder kann sozusagen diese Technik bedienen. Wenn Sie das jetzt erzählen, dass man eine VR-Brille zu Hause selbst sozusagen installieren, sich auf diesen Plattformen bewegen muss und so, das finde ich schon relativ anspruchsvoll. Ich glaube, es könnte auf jeden Fall interessant und auch wichtig sein, sozusagen das gemeinsam mit dem Publikum zu machen. So planen wir zum Beispiel, sobald wir wieder Publikum sozusagen empfangen können, es ist wie eine LAN-Party, wo wir ein Publikum einladen, gemeinsam in ein Computerspiel zu gehen und dort eine Diskussionsveranstaltung zu machen, als sozusagen Figur in dieser Geschichte von diesem Computerspiel. Aber das ist uns auf jeden Fall ganz wichtig, dass wir sagen, wir stellen diese Technik zur Verfügung und wir erklären auch den Menschen, die sich damit nicht auskennen, wie das funktioniert.
Wenn Frau Reimann, die Pandemie vorbei und die Häuser wieder offen sind, glauben Sie, dass das Engagement für das Digitale in der Form anhält oder werden die Leute nicht viel eher wieder froh sein, einfach sich direkt zu begegnen, miteinander zu reden, statt vor den Endgeräten zu hocken?
Ja, also ich freue mich auf jeden Fall auch und ich glaube, das Publikum und die Künstlerinnen auch, wenn wir die Häuser wieder öffnen können und auch wieder in vollen Sälen spielen können. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass was wir jetzt versuchen im Digitalen zu machen, als Erweiterung zu denken und nicht als ein Entweder-Oder, sondern dass wir wirklich sagen, es ist so fest in unserem Alltag verbunden, dass wir das auch ganz selbstverständlich als künstlerische Mittel erstmal möglich machen wollen. Wie es dann genutzt wird, ist natürlich noch eine zweite Frage, aber erstmal, dass es dazugehört mit einer Selbstverständlichkeit.
Das sagt Sarah Reimann, Dramaturgin für Digitales am Theater Hebbel am Ufer in Berlin. Und der zweite Teil des Podcasts zur Zukunft des digitalen Theaters, den finden Sie ab heute unter der Webseite des HAU. Frau Reimann, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.